Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und die Erde gemacht hat.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Herzlich willkommen zum Gottesdienst heute am zweiten Sonntag in der Passionszeit, der den Namen trägt Reminiscere, das heißt, gedenke doch, erinnere dich, und das ist an Gott gesagt, erinnere dich an deine Barmherzigkeit, weil wir Menschen die so sehr brauchen. Daher kommt das aus einem Psalmvers, dieser Name des Tages, und wir stecken mittendrin in der Passionszeit, in der wir an das Leiden und Sterben von Jesus Christus, aber eben auch den Weg seiner Liebe zur Rettung mit dem Ausblick auf Ostern bedenken. Und heute werden wir tief einsteigen in die Frage, was Leid in unserem Leben bedeuten kann. Und Paulus wird uns da herausfordern, mit dem Leid umzugehen. Bin gespannt. Ich bin jetzt Peter Erichsen, Kreisfahrer für Erwachsenenbildung und Ehrenamt, wohne mit meiner Frau in Rüdersdorf, hatte also keinen weiten Weg und freue mich, dass wir mal wieder zusammen Gottesdienst hier feiern können.
Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom im 5. Kapitel und ist zugleich der heutige Predigtext. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld, aber Bewährung. Bewährung, aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Johannes im 3. Kapitel. Jesus sprach zu Nikodemus: Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind.
Ja, wir haben den Predigttext heute schon gehört. Ich habe mir den angeguckt und gedacht, das ist so typisch Paulus, total verdichtet, ganz viele gute Gedanken da drin, da steckt ganz viel von Erfahrung auch drin, sind Auseinandersetzungen, die er auch mit anderen Gemeinden geführt hat, die sich darin widerspiegeln und die Erfahrung. Oh, ich habe was vergessen, Peter, ja, wo ich dich gerade sehe. Magst du uns das jetzt noch lesen? Weil das Wort ist ganz wichtig. Das ist schön, ich komme zu dir.
Das
bin es zu wenig gewohnt. Du hättest mal laut rufen sollen.
Ja, nur im Saal brüllen.
Nö, verstehe ich, genau. Aber danke, wenn es noch einmal liest.
Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als sie noch Sünder waren.
Danke.
Genau.
Und davon steckt ganz viel auch in diesem Text. Ich habe ihn mir selber nochmal übersetzt, um da nochmal genauer reinzugucken, wie das wohl ist, und lese euch mal diese Übersetzung vor. Paulus schreibt an die Römer: Gerechtfertigt aus dem Glauben haben wir Frieden in unserem Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir im Glauben Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen. Wenn wir uns rühmen, dann wegen der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur deshalb, sondern auch wegen der bedrückenden Nöte. Wir wissen, sie bringen Ausdauer. Ausdauer bringt Bewährtheit und Bewährtheit bringt Hoffnung. Diese Hoffnung wird uns nicht enttäuschen, denn die Liebe Gottes ist in unser Herzen gegossen, durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt ist. Ich glaube, wir können uns das heute schwer vorstellen, wie das damals für die Menschen, die zum ersten Mal vom christlichen Glauben hörten, war, diese Botschaft zu hören, die so völlig anders war als alles, was sie aus ihrem Leben kannten. In einer Welt, wo ganz klar war, wer oben steht, wer unten steht, wer stark ist, wer schwach ist, und wer zu sagen hat, wer nichts zu sagen hat. Und in einer Welt, wo nur die Leistung zählte, nur das, was Leistung, aber eben auch die Geburt, in welchem Stand man geboren war, wo nur zählte, wer die Kraft und die Macht hat. Und man im Grunde keine Chance hatte, wenn man in einer gesellschaftlichen Schicht lebte, in der man als schwach, als unbedeutend abgestempelt wurde. Und das war für die Menschen damals auch gar kein Thema, dass zum Beispiel Leute, die krank sind, die Krankheiten haben, die arm sind, dass die von den Göttern gestraft werden und deswegen musste man sich auch nicht um die kümmern. Das war völlig normal. In der römischen Gesellschaft allemal. Und diese Botschaft, die von Christus in die Welt hineinging, die war so völlig anders. Und das können wir uns, glaube ich, fast gar nicht vorstellen, weil wir schon sehr stark davon geprägt sind, auch wenn wir es gar nicht mehr so wissen. Unsere Gesellschaft ist immer noch zutiefst von dieser christlichen Botschaft geprägt, auch wenn das immer mehr verloren zu gehen scheint. Man hat untersucht, wie das war in den ersten Jahrhunderten, als das Christentum ganz neu war und in den meisten Gebieten stark unter Verfolgung litt. Und die Kirchengeschichtler, die sagen, man kann immer den historischen Texten am besten trauen, wenn sie von den Gegnern kommen. Also haben sie bei den Gegnern der Christen geguckt, was schrieben die über die Christen. Und das ist eine ganze Menge spannender Punkte, aber ich greife mal ein paar raus. Und ein Punkt war zum Beispiel, da haben die Gegner geschrieben, du darfst, wenn du auf den Markt gehst, nie zu einem Christenanstand gehen. Der quatscht dich so voll mit seinem Glauben, weil er so begeistert davon ist, also da kommst du nicht wieder weg. Ja, das fanden die ganz negativ, sollst du nicht machen, haben die Gegner geschrieben. Aber die Botschaft ist klar, die Christinnen und Christen waren trotz dieser Verfolgungssituation, trotz ihrer Minderheitensituation so begeistert von ihrem Glauben an Jesus Christus, an Gott, dass sie gar nicht anders konnten, als überall davon zu erzählen. Und wir wissen, dass viele das mit ihrem Leben bezahlt haben. Aber dennoch sogar bis in die Arenen der Römer hinein zu diesem Glauben gestanden haben, weil sie so von Gottes Geist erfüllt waren. Und das Zweite, was die Gegner sagen, ist, also was ganz furchtbar ist bei diesen Christen da, in diesen Versammlungen, in diesen Gottesdiensten, glaube ich, nennen die das, da sitzen die alle zusammen. Also die hochgestellten Persönlichkeiten mit den Armen, die vielleicht noch ein bisschen stinken und so, die sind da alle zusammen. Die machen da gar keine Unterschiede mehr. Ist ja unmöglich, geht gar nicht, sagten die Gegner. Aber das war das, was ganz viele Menschen angezogen hat. Hier bin ich plötzlich was wert. Da bin ich nicht unter ferner Liefen und ganz weit unten, sondern da sind wir alle gleich vor Gott. Da sind wir alle gleich geliebt. Und die Gemeinden haben versucht, das so zu leben, dass sie keine Unterschiede machen. Und da war das, was in unserem Text steht, dieses Wort Gnade, ganz stark zu spüren. Plötzlich ging es nicht mehr darum, dass ich eben in einer Situation geboren bin, wo alle auf mich aufgucken können, sondern dass wir alle wichtig sind, jede und jeder Einzelne, weil Gott uns so wichtig findet. Und das Dritte, was mich auch sehr beeindruckte, ist, dass die Gegner sagten, was ganz furchtbar ist, die kümmern sich sogar um diesen Abschaum von Leuten, die da auf der Straße liegen, die kein Geld haben, die in ihren Wunden liegen und sowas, die doch von den Göttern gestraft sind. Wie können die das machen? Das ist ja eklig. So schrieben die Gegner. Und das war auch für die Menschen unwahrscheinlich beeindruckend, dass die Christinnen und Christen sich um Menschen kümmerten, die litten, und dort begannen mit Diakonie, sich um Menschen zu kümmern, die ihre Hilfe brauchen. Und das taten sie ganz selbstverständlich. Und da ging es auch nicht darum, dass sich jemand, kam sich ja auch vor, aber dass sich jemand zu fein dafür fand, sondern die Gemeinden machten das so, dass selbst die Gegner das sahen und sagten, das ist ja ganz furchtbar. Eine Kraft, eine Liebe, die in diesen ersten Jahrhunderten, wo das Christentum stark verfolgt war, dazu führte, dass die Gemeinde in einer Weise und Geschwindigkeit gewachsen ist, die Kirche, wie es seitdem nie wieder gewesen ist. Auch heute wächst weltweit die Kirche, nicht unbedingt bei uns hier in Europa, aber in anderen Bereichen der Welt. Und ich glaube, dass gerade diese Bereiche, wo das so praktisch wäre, dass wir diese Gnade, diese Liebe Gottes spüren, dass da Menschen angezogen werden. Das ist ja vielleicht auch die Frage an uns, wie leben wir das eigentlich als Gemeinden? Spüren die Menschen das noch, dieses so Besondere und diese ganz andere Botschaft der Gnade? Auch unsere Gesellschaft heute ist ja durchsetzt von diesem Leistungsgedanken. Und du musst wer sein, du musst dich immer wieder neu erfinden. Die sogenannten sozialen Medien, die fordern ganz oft von uns, dass wir uns darstellen, ganz toll. Was für ein Druck. Und da geht diese Botschaft von Christus: Du bist geliebt, einfach weil du da bist. Einfach weil Gott dich will. Und ja, sagt, das ist wunderbar, dass du da bist. Das kämpft ja manchmal in unserem eigenen Herzen, ob diese Botschaft ankommt. Paulus schreibt an die römischen Christinnen und Christen, er hat sie noch nicht kennengelernt, er war noch nicht da. Er möchte nach Rom gehen und dann von da aus noch weiterzugehen nach Spanien. So schreibt er eben und schreibt jetzt in seinem Brief, ja, so etwas, wir nennen das wie sein Testament. Deswegen ist das sehr verdichtet, all das, was er vorher auch schon erlebt und geschrieben hat. Und er gibt den römischen Christinnen und Christen ganz viel mit, auch für ihre Situation, die auch umkämpft war in Rom. Und in unserem Text, da sagt er ganz viel von der Herrlichkeit Gottes, von der Hoffnung darauf. Aber er verschweigt nicht, dass das Leben in der Nachfolge eben auch zu ganz anderen Situationen führen kann, zum Leiden. Er vertröstet nicht einfach, naja, im Himmel wird alles toll, sondern er spricht auch die bedrückenden Nöte an. Die Christinnen und Christen waren immer wieder in Verfolgungssituationen. Und dennoch hatten sie Hoffnung. Paulus selbst schreibt, wie viel er an Verfolgung erlebt hat. Im Galaterbrief, glaube ich, steht die ganze Auflistung, was er alles erlebt hat, wie oft er gesteinigt wurde, wie er verfolgt wurde, wie er im Gefängnis saß. Und dennoch hält er fest an dieser Hoffnung. Und die Menschen, die neu zu den Gemeinden kamen, da erlebten das auch immer. Sie hatten diese Botschaft, die sie ganz neu angesprochen hatte und sie trug, aber dann erlebten sie ganz viel Verfolgung und Manche haben sich ja auch dann aufgegeben, aber viele sind dabei geblieben, weil sie wussten, diese Botschaft, dieser Gott, der trägt uns auch durch diese schwierigen Situationen hindurch. Heute erleben viele Menschen auch bedrückende Nöte. Wir haben heute den Gedenktag für bedrohte und verfolgte Christen. Und wir wissen, dass in vielen Ländern unserer Erde Christinnen und Christen stark verfolgt werden aufgrund ihres Bekenntnisses zu Jesus Christus. Wir sehen Christinnen und Christen in Syrien zum Beispiel, im Iran, was jetzt so sehr umkämpft ist, und an vielen anderen Orten dieser Welt, die herausgefordert sind, die sich nur heimlich treffen können, ganz besonders schwierig in Nordkorea zum Beispiel. Und Paulus denkt darüber nach und sagt, ja, das Leid ist da. Aber dieses Leid, er sagt sogar, wir rühmen uns dafür. Er hatte mit den Korinthern gekämpft darum, wer sich wie rühmen kann. Die Korinther, die Gemeinde in Korinth, die rühmten sich für ihre besonderen geistlichen Gaben. Und Paulus sagt, nee, wenn wir uns rühmen, dann rühmen wir uns nur Gottes, nur dessen, was Gott für uns getan hat, was Christus für uns getan hat, die Liebe, die er uns schenkt. Und hier sagt er, jetzt rühmen wir uns sogar für das Leid, das wir in Gottes Namen erleben müssen. Weil er sagt, dieses Leid, das fordert uns heraus. Es fordert uns heraus, es auszuhalten, da durchzugehen. Nicht uns das Leben zu nehmen, aufzuhören, wie auch immer, sondern dran zu bleiben. Und das ist ja schon eine ganz schön große Herausforderung, zu sagen, okay, das Leid, was Paulus, er spricht aus eigener Erfahrung, auch erlebt hat, auszuhalten, mit Gott zusammen da durchzugehen. Und er sagt, wenn wir das tun, dann werden wir merken, dass wir getragen sind. Und dann erleben wir etwas, was wir im Deutschen schwer ausdrücken können, dieses Bewährtheit oder Bewährung, wie es bei Luther heißt. Dass wir merken, ja, wir werden da durchgetragen und wir gehen nicht verloren, selbst im Leid, auch wenn es ganz schwierig und notvoll ist. Wir haben Geschwister, die uns stärken können. Wir sind nicht alleine. Gott ist immer bei uns, selbst wenn wir uns alleine fühlen. Und wenn wir das erlebt haben, dann gibt es ein Fundament, ein kleines Fundament, das uns sagt, wir gehen nicht verloren, selbst im Leid. Und wenn neues Leid kommt, dann hat sich das schon bewährt und wir können wieder auf Gott vertrauen. Natürlich ist das schwierig. In der Not, in der Nacht, in der Dunkelheit an Gott festzuhalten. Aber Paulus sagt, dazu können wir kommen durch Gottes Hilfe. Und daraus entsteht dann Hoffnung, selbst wenn neues Leid kommt, dass wir hoffen können, dass Gott uns nicht alleine lässt, dass er mit uns hindurch durch die Sünde geht. Ich denke manchmal, wie wird unsere Zeit weitergehen? Werden wir uns auch in Zukunft noch so frei und offen hier versammeln können zu Gottesdiensten? Wie wird sich die Gesellschaft weiterentwickeln? Wird es vielleicht irgendwann auch für uns zur Herausforderung, uns zu bekennen zu Jesus Christus, zu unserem Glauben an Gott? Und wenn ja, sind wir darauf vorbereitet und dann auch bereit, durch diese Dunkelheit zu gehen mit Gottes Hilfe? Und uns zu bewähren, indem Gott uns durchträgt in seiner Gnade. Darüber denke ich oft nach, wir wissen es nicht, aber wir können Gott bitten, dass er uns die Kraft dafür gibt und dass er uns in allem, was wir auch in seinem Namen erleiden müssen, hindurchträgt. Und dann können wir auch im Vertrauen anderer ermutigen. Einer, der das nach meinem Empfinden ganz stark gelernt hat und am Ende so gelebt hat, ist Dietrich Bonhoeffer, der als Opposition zum Nazi-Regime gefangen genommen wurde, dann ins Gefängnis nach Tegel, Berlin-Tegel kam, dort doch viele Möglichkeiten hatte, er konnte noch Briefe schreiben, hat dort sehr viel nachgedacht und hat selbst gekämpft, wir wissen das, auch Und dieses, dass er nach außen sehr ruhig und bestimmt wirkte, aber innerlich total zerrissen war. Er hat auch mit Gott gekämpft darum, dass er so leiden muss, dass die Welt so schwierig war. Und dann zum Schluss, Ende des Jahres 1944, wo er dann in das SA-Gefängnis kam, was heute Topographie des Terrors ist, dieses Gelände, und dort im Grunde wusste, dass das jetzt wohl sein letzter Weg wird, wenn er dort als persönlicher Gefangener von Adolf Hitler ist und dort ins Leiden geht. Und dann mitten in dieser Situation diesen so beeindruckenden Text schreibt, den wir als Lied Nummer 65 in unseren Gesangbüchern haben, von guten Mächten wunderbar geworden, wo es in der dritten Strophe heißt: Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Ich kann diese Strophe nicht singen, weil ich könnte das nicht sagen, dass wir sie ohne Zittern aus Gottes Hand nehmen, den Kelch. Aber Bonhoeffer ist am Ende seines Lebens dahin gekommen, dieses tiefe Vertrauen, ganz tief da drin zu sein. Und ich glaube, dass er das nicht aus sich selber bekommen hat, sondern dass Gott ihm diese Kraft gegeben hat. Ich erlebe das in meinem Leben, in den gesundheitlichen Herausforderungen bei vielen Operationen und so, dass ich inzwischen keine Angst mehr habe. Und das ist nicht meine Kraft, die ich mir antrainiert habe, sondern Gottes Geschenk. Und ich glaube, dass auch Menschen, die damals bei den Römern in den Arenen standen, dass sie Gottes Kraft bekommen haben, um dran zu bleiben. Er ist es, der das in uns schafft. Darauf können wir vertrauen. Und ihr könnt das glauben. Amen.